Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Gast da, mit dem konnte ich schon wunderbare philosophische Gespräche führen über die unterschiedlichsten Themen. Heute möchte ich ihm aber nicht über philosophische Themen und Sinnesfragen stellen, sondern eigentlich über eine Therapieform mit ihm reden, die eben auch eine tiefe Bedeutung haben. Aber warum diese Therapieformen wirken, das möchte ich mit ihm besprechen. Ich meine Bachblütentherapien, ich meine zum Beispiel Klangschalentherapien, Musik, Mantras
und Aurasoma.
Aurasoma, und damit ist er da im Bild. Herzlich willkommen, lieber Dr. André Peter. Danke, dass du da bist.
Danke ebenfalls.
Ja, alle diese Therapieformen, wo ich da sage, weiß man ja schon, dass sie was tun. Nur die Frage ist nach dem Wieso es tut. Ich hatte mal den Professor Harald Wallach hier und mit ihm eine Sendung gemacht über die Wirkungsweise von homöopathischen Mitteln. Und er hat mir gesagt, aus streng wissenschaftlicher Sichtweise, er kann es nicht erklären. Ja. Wir wissen, dass es tut, aber nicht immer und nicht wann.
Ja, richtig. Eben, warum? Weil das entzieht sich dem Mess- und Quantifizierbaren. Nicht? Die Wissenschaft, die heutige Naturwissenschaft, beschäftigt sich vor allem mit den Dingen, die messen und quantifizierbar sind. Was darüber hinausgeht, das bleibt halt im Dunkeln. Da fehlt schlicht und einfach auch das Instrumentarium, um sich mit diesen Dingen überhaupt beschäftigen zu können. Nicht? So werden zum Beispiel Spontanremissionen, also wenn jemand sehr krank ist, und dann plötzlich gesund, das nennt die Medizin ja Spontanremission, die werden, man nimmt es zur Kenntnis, dass es das gibt, aber untersucht es gar nicht. Nicht? Es hat eine amerikanische Wissenschaftlerin, gibt es, die 1500 solcher Spontanremissionen untersucht hat, querbeet durch alle Hautfarben, alle sozialen Schichten und so. Das ist recht repräsentativ, 1500. Sie konnte feststellen, wenn 9 Bedingungen erfüllt sind, 3 aus dem physischen Bereich, 6 aus dem psychischen Bereich, dann gibt es eine Spontanremission. Also alles andere als einfach ein Wunder. Aber eben, da fehlen uns normalerweise, einfach fehlt uns das Instrumentarium.
Aber das war jetzt ganz spannend. Kannst du mir da noch mehr sagen? Was für 3 physische?
Ich weiß sie nicht mehr auswendig.
Und die psychischen? Ist unglaublich. Also das heißt ja, wenn ich von 6 von 10 habe, rein aus der Psyche heraus, dann könnte ich doch alleine Herr werden über meine eigene Krankheit.
Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich.
Weil das ist ja schon die Mehrheit.
Ja, das ist ja, was der Joe Dispenza in seinen Büchern und seinen Seminaren eben auch wieder immer aufzuzeigen versucht. Wie mache ich das, dass ich rein mit meinem Bewusstsein eine Veränderung herbeiführen kann. Und zwar sehr wesentliche Veränderungen. Er selbst ist ja vom Paraplegiker wieder zum normalen Menschen geworden, nicht wahr? Geht heute ganz normal, macht wieder Triathlon, obwohl er 6 oder 5 kaputte Wirbel hatte und Rückenmark auch durchtrennt. Also eigentlich ein No-Go von der Medizin her. Und trotzdem hat er es geschafft. Eben über Energien. Und darum geht es ja in diesen Therapieverfahren, die wir daran sprechen möchten. Zum Beispiel mal das Aurasoma, nicht? Das sind diese schönen farbigen, zweifarbigen Fläschchen. Die hast du sicher auch schon gekannt. Wie kam es dazu überhaupt? Da gab es die Erfinderin, in Anführungszeichen, die Vicky Wall, hatte immer mit Ölen und so weiter gearbeitet und gesehen, das hat Wirkung auf den Körper. Und dann ging sie mal an eine Ausstellung. Und sie wollte so ein Gestell machen, nicht nur verschiedene Plexiglasplatten aufeinanderstellen, um da ihre Wellnessprodukte auszustellen, ihre Öle. Da brauchte sie irgendetwas als Unterstützung. Was hat sie genommen? Solche Fläschchen, die sie da mal zubereitet hatte mit 2 verschiedenen Ölen. Diese zweifarbigen Fläschchen hat sie genommen und darauf dann die nächste Scheibe gestellt und da wieder ihre Produkte hingestellt. Und sie wollte die Produkte verkaufen. Was ist geschehen? Die Leute wollten alle diese Fläschchen, diese zweifarbigen. Die sind schon, muss ich sagen, von ihrer farblichen Intensität her sehr ansprechend. Und sie hatte diese entwickelt, so ja, fast zufallsmäßig, nicht mal im Labor, hatte sie mal festgestellt, ja, könnte das und das zueinander tun. Und dann hat sie dann gemerkt, dass das Entsprechungen hat im Körper, nicht wahr? Dass es auf ganz verschiedene Arten wirkt. Das hat sie alles damals noch in Handarbeit gemacht. Heute werden diese Aurasoma-Öle leider industriell hergestellt. Und damit geht vieles an dem, was eben energetisch dahinter ist. Da war die ganze Einstellung, der Vicky Wall war da drin. Ihr ganzes, was sie im Leben erfahren hat, hat sie da hineingelegt. Das kann man industriell natürlich da nicht mehr hineingeben. Entsprechend sind die Öle heute auch vielleicht etwas reduzierter in ihrer Wirkung. Wir kennen die Farbenlehre, wir wissen das rein aus den Farben heraus. Selbstverständlich schon Heilkräfte kommen. Goethe hat ja seine Farbenlehre auch gemacht. Es gibt dann den, das geht zu weit. Item, das zu Aura Somma oder der Bach, Eduard Bach, der seine Bachblüten kreierte. Warum? Er hat die Natur angeschaut, hat gemerkt, diese Pflanzen haben alle irgendwo eine Signatur, haben eine Sprache, bringen etwas zum Ausdruck, zeigen eigentlich, wohin es führt. Er hat gemerkt, wenn ich in der Natur etwas finde, das etwas im Körper entspricht, dann muss das dort auch seine Wirkung haben. Um ein Beispiel zu geben, eine Nuss, eine Baumnuss. Wie sieht die aus, wenn ich die aufmache? Wie das Hirn. Mhm. Und meine eigene Erfahrung dabei, ich hatte früher mal eine sehr schwere Hirnerschütterung, und immer Kopfweh nachher, bis mir dann ein Heiler gesagt hat, nimm Nusskreuzchen-Tee. Was ist das? Wenn ich die Baumnuss öffne, die hat ja zwei Teile dazwischen, so eine holzartige Scheidewand. Das ist eben das Nusskreuzchen. Kann man in der Drogerie kaufen, so nebenbei, wenn man selbst zu faul ist, die Nüsse aufzumachen. Und aus diesen Nusskreuzchen, die habe ich da ins Wasser gegeben, mit dem Wasser aufgekocht, 20 Minuten stehen lassen, zugedeckt. Und dann abgießen, ein bisschen auf dem Kraut rumdrücken, dass die Wirkstoffe herauskommen. Mit diesem Absud bin ich mein Kopfweh losgeworden. Und zwar sofort. Ich hatte nachher nie mehr Kopfweh. Eben. Also, wenn die Natur zeigt, in der Signatur der Pflanze, das ist für ein bestimmtes Organ im Körper wirksam, dann drückt sich das auch so aus.
Da wird die Welt wieder ganz, ganz groß. Ja.
Ja,
ja. Ich hatte mal eine Ausbildung gemacht, eine mehr längere Ausbildung als Klangtherapeut. Ja. Wir haben da auch mit Klangschalen gearbeitet.
Mache ich auch.
Ja. Und dort war das doch das Spannende. Ich habe das Gefühl, man redet mit dem Patienten auf der Seelenebene.
Ja.
Man kann einen Patienten zu Tränen rühren, wenn du es richtig spielst.
Richtig. Ja.
Aber auch das Gegenteil erreichen.
Richtig, das ist so. Gut eben, das ist einfach Schwingung. Und das geht ja dann Gottlob über unseren Verstand hinaus.
Aber die Schwingung ist ja das eine von der Klangschale. Aber das, was du eigentlich noch mitgibst mit deinem Bewusstsein, das ist vielleicht ist das wieder die Quantenphysik, die da wirkt, die da in diese Schwingung mit eingeht.
Frage. Ja, keine Frage. Also bei Klangschalen, wir haben ja die normalen Metallschalen, nicht wahr? Meistens aus Nepal, Tibet, so, wo... Also Leute, die eigentlich von Musik, von Akustik und so weiter keine Ahnung haben, die bearbeiten diese Metalllegierungen, wird immer mal wieder geschmolzen, wieder glühend gemacht, wieder drumherum gehämmert, bis eine ganz bestimmte Schwingung zum Ausdruck kommt. Wenn man das nachher misst, ich habe 7 Metallschalen, die auf die einzelnen 7 Chakren im Körper ausgerichtet sind. Wenn man das nachher misst, ich habe die Klangbilder, die physikalischen Vermessungen dieser Schalen, das ist unglaublich nahe an der Schwingung dieser Chakren, nicht wahr? Also wie, das machen die rein über Intuition, die spüren das einfach. Nun, das sind die Metallschalen, aber dann gibt es noch eine ganz andere Dimension, nämlich die Kristallschalen.
Wahnsinn.
Die sind noch sehr viel wirksamer, auch physikalisch belegbar. Ich habe da Versuche gemacht mit einem emeritierten Physikprofessor. Wenn ich eine Metallschale anschlage, dann verändert sich die Herzratenvariabilität um 20%. Was ist das, die Herzratenvariabilität? Du kennst das EKG, das Elektrokardiogramm. Ja. Da hat es so eine Spitze, dann ein paar Zacken, dann kommt die nächste große Spitze. Diese Peaks, der Abstand dieser Spitzen, der muss variabel sein. Je variabler, desto mehr ist das Ausdruck der Lebensfähigkeit eines lebendigen Organismus. Wenn das ganz, ganz gleichmäßig wird, dann bist du kurz vor dem Herzinfarkt.
Oder Burnout. Also,
nun, beim Anschlagen der Metallschalen wurde schon 20% dieser Herzratenvariabilität vom ersten Anschlagen her verändert. Bei den Kristallschalen 50% vom ersten Anschlagen her. Wir haben dann da alle möglichen Versuche gemacht. Man merkt dann auch, es kommt darauf an, womit ich die Klangschale anschlage. Ist das Kautschuk? Ist das Silikon? Ist das Leder? Aber es gibt wieder andere Klangbilder, die sich anders ausdrücken. Da kommt natürlich dann oft die Frage, ja, warum muss ich so eine teure Klangschale? Also meine Klangschale, das ist wohl die beste Qualität, die man kriegt in Europa überhaupt. Die kostet ein Stück 1000 Euro, mhm. so im Schnitt. Nicht? Warum dieser enorme Preis? Weil die Wirksamkeit einer Klangschale zeigt sie in der Anzahl Schwingungen an den Nullpunkten. Was heißt das? Du hast eine Saite, die liegt auf zwei Nullpunkten auf. Nicht? Dazwischen schwingt sie, Sinuskurve. Nicht? Die Anzahl Schwingungen, die ich bei diesen Nullpunkten habe, die ist maßgebend für die Wirkung, für die Auswirkung auf ein gegenüberliegendes Wesen. Nicht wahr? Wenn ich ein Kristallglas nehme, ist ja auch Kristall, aber da hast du ein paar wenige Schwingungen. Wenn ich so eine Klangschale habe, wie ich die da habe, dann sind das unzählbare Schwingungen und die machen aus, was dann eben bewirkt wird. Jetzt, eben, es ist Klang. Wir hören Klang über unsere Ohren. Klang und Licht ist eigentlich ein und dasselbe. Für unsere fünf Sinne zeigen sie sich in einem anderen Spektrum. Aber im Prinzip geht es immer um dasselbe. Du kennst ja vielleicht auch die
Synästhesie. Also ist das Klang eine Lichttherapie?
Licht, nicht im Sinn, wie wir das wahrnehmen mit unserem beschränkten Sichtvermögen des Lichtes, sondern im Prinzip, das sind Schwingungen, die ineinander übergehen. Ja. Du kennst vielleicht auch eben die Synästhesie. Man spricht von einer Klangfarbe, dass also dem sichtbaren Effekt der Farbe auch ein Ton zugeordnet wird. Es gibt Menschen, die, wenn sie ein Orchester oder eben Klänge hören, sehen sie Farben dabei. Und andere, die Farben in Töne umsetzen können, nicht wahr? Die aus einem Gemälde eine Symphonie nachher machen, nicht? Das zeigt, dass es eben eigentlich ineinander übergeht. Und das hat die Heilwirkung eben dann auf den Körper. Weil das findet in einem Bereich statt, der jenseits von unseren fünf Sinnen liegt. Nicht? Mhm. Und eben auch die ganzen Aurasoma oder Bachblüten oder andere, oder auch Mantren zum Beispiel. Ein Mantra ist auch Klang, nicht wahr? Und was zeichnet ein Mantra aus? Ein Mantra ist eine stehende Fügung, immer gleich ausgedrückt. Keine Veränderung, weil es ist ja alles Schwingung. Sobald ich wieder über ein gleiches Thema, das in einer anderen Ausdrucksform wieder da, dann bilde ich ein neues Schwingungsfeld. Also ein Mantra hat die immer gleiche Formulierung. Das zum Beispiel das Om Mani Padme Hum in Tibet, das was auf jedem Stein steht, nicht wahr, soll ein ganz bestimmtes Energiebild heraufbeschwören, das eben wohltuend wirkt auf das Gegenüber. Nicht? Darum geht es auch bei Mantren. Mantren. Weißt du, auch du hast die schönen Mandalas oben bei dir beim Empfang und so weiter. Nicht? Ein Mandala ist eigentlich genau dasselbe, aber im sichtbaren Bereich. Nicht? Ist eigentlich ein Mantra auf der sichtbaren Ebene. Nicht? Ja? Mhm. Durch die Strukturen, die da gezeigt werden, ergibt sich eine gewisse Schwingung, die einen Einfluss auf das Gegenüber wieder hat. Was machen die Mönche im fernen Osten? Die haben diese Rollbilder, diese Tankas, nicht wahr? Die hängen irgendwo im Kloster, meistens hinter einem Seitenvorhang, das ganze Jahr über im Dunkeln. Nur einmal werden sie hervorgeholt und dann setzen sich die Mönche davor und meditieren über das. Ich habe Reproduktionen von solchen Tankas. Wenn du das mal machst, dich davor setzt und das auf dich einwirken lässt, dann siehst du, wie das Bild zu leben beginnt. Du merkst plötzlich, das ist wie ein, das wird dreidimensional, da wächst ein Turm heraus aus dem Ganzen und so weiter. Dann überträgt sich in dir, dann siehst du, spürst du, was diese Schwingungen eigentlich bewirken. Und du kannst das dann sogar vielleicht am Körper auch erfahren, aha, das wirkt jetzt bei mir mehr in der Herzgegend oder das wirkt in den Beinen, was weiß ich.
Ja? Aber weißt du, wenn jetzt zum Beispiel eine Krankheit definiert werden sollte, jetzt von uns beiden, als eine destruktive Chaosstruktur und du setzt jetzt eigentlich eine Ordnungsstruktur als Schwingung drauf,
ja,
dann kann ja eigentlich diese Ordnungsstruktur, diese destruktive Unordnung aufräumen.
Das ist richtig, ja. Wobei eben.
Also eine unterstützende Maßnahme ist es ja alleweil, oder?
Keine Frage. Nur du redest da vom Chaos. Das Chaos ist ja eigentlich eine relativ negative, wird negativ empfunden. Wobei wir wissen, mit den ganzen Fraktalen und so weiter, in diesem Chaos ist auch eine sehr große Ordnung dahinter. Chaos in diesem negativen Sinn, wie wir das normalerweise verwenden, gibt es eigentlich gar nicht. Auch wenn ich hinausschaue ins All, dann sehe ich, dass dieses Chaos doch sehr strukturiert ist, dass sich da gewisse Dinge immer eben fraktalmäßig wiederholen. Mhm. Nicht wahr?
Ja, ja.
Nun, wenn du sagst, natürlich, wir setzen da eine andere Struktur dieser destruktiven Struktur, die wir als destruktiv empfinden, entgegen und machen damit etwas Neues, das hat immer auch so seine Fußangeln. Ist das, was wir neu kreieren, damit dann für den Körper, den ich vor mir habe, wirklich heilend? Oder bringt es diesen Körper einfach in eine andere Schwingung, die aber vielleicht auch nicht unbedingt günstig ist?
Also gut, das ist die Frage dabei. Gutes Fass geöffnet. Ich hatte gerade kürzlich auch wieder so ein Zitat. Krankheit ist die bestmöglichste und sinnvollste Antwort des Körpers auf Probleme, auf Situationen.
Ja, finde ich so schön.
Gell? Und nur, dass wir jetzt das Problem wegschneiden oder auflösen, ja, ist das Problem ja nicht weg.
Das ist richtig. Eben, das ist sehr schön, was du da sagst. Da bin ich völlig einverstanden. Ja? Es zwingt uns zu einer Reaktion. Nicht? Und diese Reaktion muss uns selbst ja angemessen sein, dem Kranken. Ich muss in irgendeiner Art meinen Zustand verändern, dass mein Leben wieder lebenswert ist.
Mhm. Nicht? Aber er könnte natürlich allein schon durchs Annehmen von solchen Schwingungen, wo er das Herz öffnet, letztendlich auch schon der Anstoß gegeben werden, um die tiefen psychologischen Problemursachen möglicherweise aufzulösen.
Ja, ja. Selbstverständlich, ja, bin ich völlig einverstanden. Wobei eben, du sagst, an diese tiefen psychologischen Probleme wieder aufzulösen, damit kommen wir natürlich wieder in den Verstandesbereich, wo wir versuchen, rein verstandesmäßig das Problem auch zu erfassen. Das Schöne an diesen Therapieformen ist ja gerade, dass sie über den Verstand hinausgehen. Da wird mal das, also unsere Glaubenssätze und Konzepte, die wir mal haben, spielen keine Rolle mehr. Ich kann ich gar nicht mehr anwenden. Da findet energetisch einfach eine Verwandlung statt, die eben den Körperstrukturen mehr oder weniger angemessen ist. Mhm. Wir haben in unseren Camps da in Deutschland, haben wir immer auch zwei Therapeuten dabei. Was machen die? Die arbeiten mit Pilotwahltönen. Therapieren die. Die haben selbst die Erfahrung gemacht, er ist ein Segler und Taucher und so weiter, hat die Erfahrung gemacht, er war verletzt und ging ins Wasser da in der Nähe von Teneriffa, wurde nach kurzer Zeit von solchen Pilotwalen, also einer Art Delfine, besucht und die haben ihn beschallt. Und er hat dann gemerkt, durch diese Beschallung, die er kriegte von diesen Fischen, wurde er heil wieder, nicht? Ist seine Krankheit verschwunden.
Oh, André.
Und das wird angewendet in unseren Camps. Das ist wunderbar für Menschen, die sonst so im Kopf sind, dass die mal das man einfach auf sich wirken lassen und merken, da gibt es ja etwas, was mir helfen kann.
Wir dürfen als Fernsehsender ein Projekt begleiten, das heißt Delfineus.
Ah ja.
Und dort ist tatsächlich so, dass über die neueste moderne Neurowissenschaft hat man die Frequenzen der Delfine übernommen und überträgt sie über Elektronen auf die Haut. Ja, ja, und dieses Projekt läuft seit Jahren mit Behinderten, sagen wir mit besonderen Kindern. Und das Schöne ist, Kinder, die eigentlich nie laufen dürften, fahren heute Fahrrad. Ja, Kinder, die höchstens 10 Wörter sprechen dürfen, können heute 200-300 Wörter sprechen. Das heißt, hier kommt ja eben etwas, was wir fast nicht fassen können, aber die Neurowissenschaft an der Uni Mainz hat das alles sauber dokumentiert und belegt.
Ja, ja. Gut, eben. Es ist schön, dass man das auch belegen kann, auch sogenannt wissenschaftlich. Wichtig ist ja, was da eben im Körper, und gerade du sprichst von Kindern, die beiden Therapeuten, die wir da haben, die machen hauptsächlich solche Dinge, dass sie mit austherapierten Menschen ins Wasser gehen und die diesen Pilotwahlgeräuschen aussetzen und dabei Wunderbares erleben können. Mhm. Nicht wahr? Weil es geht ja mal eben über unsere mentalen Blockaden hinaus. Was stelle ich beim Geistheilen ja immer fest? Menschen, Erwachsene, sind schwerer zu behandeln als Kinder oder Tiere. Warum? Wir haben alle einen Wust von Konzepten und Glaubenssätzen, falschen Glaubenssätzen eben auch dabei, die das Ganze eigentlich abschwächen, zu behindern versuchen. Mhm. Währenddem ein Kind, das weiß noch gar nicht, was ihm passiert. Du weißt ja, Bewusstseinszustand des Kindes bis und mit 6. Altersjahr ist ein Kind nicht fähig, etwas einzuschätzen. Es nimmt einfach auf, nicht? Und das ist natürlich ein fantastischer Zustand. Die kann man gut heilen, weil sie noch nichts entgegensetzen als Widerstand. Sondern sie lassen einfach zu, was da mit ihnen passiert. Mhm. Tiere desgleichen, nicht? Mhm. Einem Hund ist doch wurscht, was ich denke dazu. Er spürt meine Ausstrahlung. Und er spürt, was ihm da entgegenkommt. Mhm. Und entsprechend, ich hatte solche Beispiele. Ich hatte auch mal so einen Hundebesitzer mit einem Schäferhund. Der lief immer mit dem Maulkorb um, weil er alle gebissen hat. Warum? Der hatte unsägliche Schmerzen aus seinem Rückgrat heraus. Und sobald er bei mir in der Praxis war, habe ich gesagt, dem Besitzer, nehmen Sie den Maulkorb ab. Nee, da beißt sie sofort. Habe ich gesagt, lass ich drauf ankommen. Der Hund hat nichts gemacht. Er hat sich hingelegt, weil er spürte, was ihm da entgegenkommt. Er hat gemerkt, es wird mir geholfen. Das hat gereicht. Nicht? Und gut, offenbar habe ich dann eben auch bei seinen Schmerzen einwirken können, dass das besser war. Nicht?
Toll. Jetzt, um den Bogen noch zu schnüren, also wir stellen ja fest, solche Werkzeuge können durchaus tief in die Seele eindringen.
Selbstverständlich.
Und Menschen öffnen oder auch bewegen.
Und verändern.
Und verändern. Ja. Und nach wie vor ist es aber doch so ein Randtherapeutikum, das angewendet wird, wo sehr häufig außerhalb der Schulmedizin etabliert ist.
Ja,
also eine ergänzende Medizin. Und das Ziel heute soll eigentlich sein, zu verstehen, dass solche ergänzende Formen aber eine absolute Berechtigung haben.
Ja, absolut, keine
auch
Frage.
Auch im Akutfall.
Ja. Aber eben, die Wissenschaft stolpert da über sich selbst. Wenn etwas nicht messen, quantifizierbar ist, dann kann man sich damit nicht beschäftigen. Mhm. Es fehlt uns das Instrumentarium. Es fehlt uns auch die Sprache dazu übrigens.
Das war eine andere Sendung, die wir mit dem anderen gemacht haben. Die bleibt mir schwer in Erinnerung, selbstverständlich. Mhm.
Wir können Dinge gar nicht so benennen, dass es adäquat ist schlussendlich. Nicht wahr? Es fehlt uns wirklich in jeder Hinsicht das Instrumentarium, uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und wir verfallen dann natürlich in die Tendenz, dass wir versuchen, auf wissenschaftlicher Art und Weise etwas zu erklären, was eigentlich ein ganz anderes Vokabular brauchen würde. Ja. Und damit kommt es natürlich zu einer Verfälschung dessen, was wir eigentlich darstellen möchten. Ja. Aber wir müssen uns ja einer Sprache bedienen, die die anderen auch verstehen. Ja. Und das ist normalerweise heute die wissenschaftliche Sprache. Aber die ist nicht angemessen.
Oder was wir auch verstehen, welche Sprache ist die des eigenen Messinstruments Körpers? Wenn wir es nämlich mal selbst erleben, zum Beispiel so eine Klangtherapie von einem geübten Experten mit richtigen Instrumenten, dann kann man gut mitfühlen, über was wir jetzt da hier gerade reden.
Richtig.
Philosophieren, wie ein Herz öffnet.
Also, wie du sagst, voll und ganz, als ganzes Wesen, erleben, was da auf einen zukommt. Und die meisten von uns haben leider diese Fähigkeit ein bisschen verloren, dass sie das überhaupt noch nachspüren können. Wir sind gewohnt, dass man alles messen und quantifizieren kann. Auf das andere gibt man gar keine dem ist man nicht achtsam darauf. Ja. Schau mal, wie viele Kinder hätten als kleine Kinder unglaubliche Fähigkeiten und ein unglaubliches Gespür für Dinge, die passieren. Aber die Eltern, die das verloren haben, dann heißt es, oh, hör auf mit deiner Träumerei, komm auf den Boden, nicht mal,
genau.
Boden der Realität.
Ja, ja, ja. Abtrainiert. Hä?
Ja,
und
leider.
Dann ignorieren sie es selber, dass es ja falsch ist, oder? Wird ja nicht gelobt und dann verschwinden diese Fähigkeiten.
Richtig, ja. Und unser ganzes Schulsystem ist in dieser Richtung natürlich auch krank, weil es einfach leistungsorientiert ist. Mhm. Ich habe das selbst erlebt, im italienischen Unterricht hatte ich einen, der war nun wirklich nicht so sprachbegabt. Der war eine Flasche auf, wie wir sagen auf Deutsch. Und ich bin dann ins Skilager gegangen mit der ganzen Gruppe. Da war er auch dabei, der war ein ausgezeichneter Skilehrer zum Beispiel, nicht wahr? Und er war ein ausgezeichneter Musiker. Ich habe ihn da Gitarre spielen hören, nicht wahr? Und da muss ich einfach sagen, das sind Qualitäten, die von unserem Schulsystem gar nicht gewürdigt werden. Wir schauen nur immer leistungsorientiert, was bringt was im Leben, nicht wahr? Mhm. Was bringt scheinbar was im Leben? Mhm. Aber das bringt dann auch die großen Gauner hervor.
Ja, ja.
Leider Gott.
Das war ein schönes Schlusswort. Lieber Dr. André Peter, ganz herzlichen Dank, dass wir hier ein paar Therapieformen vorstellen durften, die eben auch seine Berechtigung haben, eine sehr hohe Berechtigung absolut, haben, ja, aber einfach anders wirken, als wir uns das vorstellen. Und ich denke auch da drin, derjenige, der Therapeut ist genauso wichtig wie das Instrument dazu, das er verwendet.
Wie in der Schule, der Lehrer und der Schüler, da muss die Chemie auch stimmen, sonst kommt auch nichts raus.
Alles Gute dir, ja, danke herzlich.
Vielen Dank ebenfalls. Ja.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann das nur mal empfehlen, sich mal so ein Klangbad gönnen zu lassen. Ja. Das ist ein gutes Wort gewesen, gell?
Ja,
Klangbad,
richtig, ja, wow. Das ist so. Ja.
Das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis und vielleicht auch mal bei Menschen anwenden, die wirklich gerade ein Problem haben mit ihrer Gesundheit, um einfach auch diese Therapieformen mal zu unterstützen, zur bestehenden schulmedizinischen Arbeit mit einzubeziehen, zu schauen, was passiert, wenn sich da die Seele, das Herz wirklich öffnet. Ich persönlich bin immer noch der Meinung und bleibe auch fest dabei, dass wahre Heilung eben auch aus dem Geist herauskommt, aus der Psyche herauskommt und wir diesen Therapieansatz nie, nie, nie vergessen sollten, mit einzubeziehen. Stimmt das?
Völlig einverstanden.
Danke herzlich. Ja. Alles Gute. Auf Wiedersehen miteinander.